Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute lenken wir unseren Blick auf Maria, die Mutter Jesu. Das ist ein Riesenthema, denn wenn man sich einmal überlegt, es gibt in der ganzen Weltgeschichte und in der ganzen Welt nicht einen Menschen, der so verehrt wird, auch von den Massen, wie Maria, die Mutter Gottes. Wenn man nur denkt an die großen Wallfahrtsorte, Guadalupe in Lateinamerika oder Fatima oder in Frankreich Lourdes oder die deutschen großen Marienwallfahrtsorte, in Österreich Mariazell in den Alpen, in Deutschland Altötting oder Kevela im Rheinland. Überall strömen Menschen zusammen und zwar in großer, großer Zahl, mit großer Begeisterung. Freilich, wenn wir darüber nachdenken und diese Bilder vor Augen haben, manchmal werden sie ja auch durch das Fernsehen übertragen, dann erhebt sich doch auch die Frage, was sagen denn eigentlich junge Menschen zu diesem Thema heute? Lassen Sie sich von dieser Begeisterung anstecken. Wieder haben wir auch heute in unserer Sendung Patricia aus Bonn, die uns jetzt mit eingeblendet wird und die uns hört und unsere Sendung mitgestaltet. Patricia, du hast gehört, was ich eben erzählt habe, worauf ich hingewiesen habe, was unseren Zuschauerinnen und Zuschauern selbstverständlich bekannt und bewusst ist. Aber die möchten natürlich auch gerne wissen, was sagen denn die jungen Leute heute zu diesem großen Thema? Begeisterung für Maria in der ganzen Welt.
Ich glaube, viele Jugendliche sind gar nicht mehr so interessiert an Maria. Sie wollen sich auf Gott konzentrieren und nicht zu sehr mit Maria beschäftigen. Viele sind vielleicht oder wurden vielleicht auch abgeschreckt von dieser Marienverehrung, die für manche vielleicht etwas extrem zu sein scheint.
Also extrem, vielleicht auch, wenn man einmal denkt an die evangelischen Christen, die uns die Frage gelegentlich vorlegen, was steht denn eigentlich von Maria in der Bibel? Ist das nicht verhältnismäßig wenig, was wir da finden? Und noch einmal möchte ich diese Frage an dich zurückgeben, denn ihr habt ja sicherlich im Religionsunterricht auch sonst schon in der Gemeinde und so weiter über Maria, die Mutter Gottes, gesprochen und geschöpft aus der Bibel. Ein gewisses Bild ergibt sich doch, oder?
Ja, sicherlich. Also in der Bibel steht vielleicht nicht sehr viel über Maria, aber sie verrät doch viel über ihre Persönlichkeit, über ihre Gefühle und Gedanken, einfach was für ein Mensch sie war.
Und das ist noch nicht einmal die Hauptsache. Die Bibel hat noch anderes im Sinn. Sie stellt uns nämlich Maria in einen großen Glaubenszusammenhang. Wenn man dieser Sache nachforscht, dann kommt man auf ganz interessante Zusammenhänge. Schon im Alten Testament gibt es einen immer wiederkehrenden Gedanken. Eine Frau wird von Gott berufen, das Volk Israel zu retten, das auserwählte Volk Gottes. Da wird die Geschichte erzählt von Deborah, von Judith, von Esther. Manchmal sind es auch Frauen, die einem großen Retter oder einem großen Führer Israels das Leben schenken. Sarah, Rebekka, Hannah, Elisabeth. Es ist eine lange Reihe von Frauen, die von Gott berufen sind, um das Heil zu bewirken für sein auserwähltes Volk. Diese Linie kommt mit Maria zur Vollendung. Sie ist nun wirklich diejenige, die unter all diesen großen Gestalten die wichtigste ist. Warum? Weil sie den Sohn Gottes selbst zur Welt bringt. Und sie stellt sich auch selber in diesen wichtigen alttestamentlichen Zusammenhang. Es kommt eine große Linie der göttlichen Berufungen, eine Linie der Berufung von Frauen in seinem Heilsplane in Maria zur Vollendung. Das betont sie selber und bringt sie selber in einen überaus eindrucksvollen Zusammenhang. Uns ist bekannt, ihr Loblied, das sie anstimmt bei ihrem Besuch bei Elisabeth, ihrer Base. Die beiden Frauen, beide von Gott gesegnet, treffen einander. Da stimmt sie das Lied an, das seither nie mehr zur Ruhe gekommen ist, vergessen worden ist, das Magnificat. Tag um Tag wird dieser wunderbare Text nachmittags in den Klöstern in der Vesper gesungen. Und viele Christen haben ihn auch längst zu ihrem persönlichen Gebet gemacht. Weil darin so viel steckt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von dem Heilszusammenhang, in dem die Bibel Maria, die Mutter Gottes, sieht. Deshalb möchte ich Ihnen dieses wunderbare Lied aus dem Lukasevangelium einmal ganz vorlesen. Maria singt: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Schon in der Art und Weise, wie Maria das vorträgt, da schließt sie sich ganz an die Melodie, an die Art, wie die Propheten Israels seinerzeit die Menschen angesprochen haben. Sie wird gewissermaßen selber zur Prophetin. Das Volk Israel, die Tochter Sion, findet jetzt in ihr seine Verkörperung. Maria spricht, und deswegen wollen wir diesen wunderbaren Text auch noch mal etwas genauer anschauen. Denn da steckt ja etwas Gewaltiges drin. Ein Mensch sagt: Selig werden mich preisen alle Geschlechter. Was ist das für ein fantastischer Anspruch? Wir könnten ihn fast als eine Arroganz betrachten. Wie kann an das ein Mensch von sich selber sagen? Aber sie fährt ja fort: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Maria ordnet sich also ganz ein in die Reihe derer, die Gott dienen. Ihr ganzes Leben wird zum Dienen. Sie will in ihrem Leben nur noch für ihren Sohn da sein. Und jetzt können wir ja noch einmal zurückgehen, Patricia, auf das, was du vorhin schon angedeutet hast. Ihr Charakterbild, von dem du schon so ein bisschen eben gesagt hast, das entspricht ja dieser großen Berufung. Sie hat nichts anderes mehr vor, als ganz für diese Berufung zu leben.
Ja, sie hat ohne jeden Vorbehalt Gottes Aufgabe angenommen. Und ich glaube, man kann sie hier auch als großes Vorbild sehen, weil wir auch alle eine Aufgabe von Gott haben, die wir ohne Bedenken annehmen sollten und sie nicht nur als Last sehen müssen, sondern ja, sie dankend annehmen können.
Ob das für Maria immer leicht gewesen ist?
Sicherlich nicht. Man erfährt ja auch von Maria, dass sie suchend und fragend war, also ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Und sie steht uns auch genau deshalb so nah.
Es fällt einem auf, in manchen Phasen der Heiligen Schrift, also wo das Leben Jesu erzählt wird, da hört man von ihr wenig, da steht sie ganz im Hintergrund.
Ja,
aber dann, ja?
Ja, sie hat sich selbst nie in den Vordergrund gestellt, das stimmt.
Aber dann gibt es einen ganz entscheidend wichtigen Augenblick, wo die anderen alle weg sind, aber sie ist noch da.
Ja, bei der Kreuzigung, da ist sie unter dem Kreuz und steht Jesus bei.
Eigentlich eine großartige Linie in ihrem Leben. Da, wo ihr göttlicher Sohn Christus auf dem Höhepunkt seines Erfolges ist, wo die Massen sich begeistert um ihn scharen, da steht sie ganz hinten. Und da, wo sie alle von ihm abfallen, da ist sie die Einzige, die für uns unter dem Kreuze steht. Mit Recht hast du gesagt, und mit Recht haben können wir das alle sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier haben wir einen Menschen vor uns, der sich allein schon einmal dadurch auszeichnet, dass er ohne jeden Vorbehalt total einwilligt in die Pläne Gottes und das ganze Leben mit allen seinen Einzelheiten diesem hohen Auftrage unterstellt. Sie dient dem Auftrag, der ihr gegeben worden ist, obwohl dieser Auftrag phasenweise auch für sie unbegreiflich, schwer erträglich, ein Grund zum Suchen war. Maria, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, als ob sie ewig und immerzu in einem Zustande von Euphorie und Begeisterung gelebt hätte. Das hat Patricia eben schon richtig angedeutet. Sie war auch eine Suchende, aber immer eine, die ganz bereit war, Magd des Herrn zu sein. Wenn wir sie so aus der Heiligen Schrift wiedererkennen, dann wird uns plötzlich deutlich, es steht doch vieles über Maria in der Bibel. Einmal wird, wie eben schon dargelegt, der heilsgeschichtliche Zusammenhang dargestellt, wie sie sich einreiht und den großen krönenden Abschluss bildet von der Reihe großer Frauen, die von Gott berufen sind, das Volk Israel zu retten und zum Heile zu führen. Zum anderen hat aber auch, wie sie selber sich einbringt in ihren Auftrag und dadurch eine große Dienerin Gottes wird. Das können dann auch evangelische Christen, die vielleicht eher ihre Vorbehalte haben gegenüber der enthusiastischen Marienverehrung, wie sie bei uns Katholiken oft auftritt, das können die dann auch akzeptieren. Ich habe mich eines Tages sehr gewundert, als ich in einem wichtigen evangelischen Religionsbuch, nämlich in dem evangelischen Erwachsenenkatechismus, den folgenden Text über Maria gefunden habe. Da lese ich ihn einmal vor. Es heißt hier, sie wird in der Bibel als die beispielhafte Hörerin des Wortes Gottes gezeichnet, als die Magd des Herrn, die Ja zu Gottes Willen sagt, als die Begnadete, die aus sich selber nichts, durch Gottes Güte aber alles ist. So ist Maria das Urbild der Menschen, die sich von Gott öffnen und beschenken lassen, der Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche. Ein Kernsatz, der später vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffen worden ist, findet sich also auch schon in diesem evangelischen Religionsbuch. Maria, Urbild der Kirche. Die Kirche erkennt sich in dieser Gestalt selber wieder. Auch die Ziele, die Art und Weise, wie Christentum gelebt werden sollte, findet sich in diesem Text wieder. Darum noch einmal ein paar Sätze über einzelne Begriffe aus dem evangelischen Erwachsenenkatechismus. Hörerin des Wortes Gottes. Sie hört hin auf das, was Gott sagt und bildet dadurch für uns ein Beispiel. Magd des Herrn, also die, die dem Worte Gottes und damit dem ewigen Herrn selber dienen will. Die Ja zu Gottes Willen sagt, ganz eingeht in die Pläne, die der ewige Vater mit ihr hat. Wir merken schon, während wir weiter darüber reden, dass das genau stimmt, was Patricia vorhin gesagt hat. Sie wird für uns zum Vorbild und vielleicht holen wir uns gleich Patricia noch einmal mit ins Bild. Aber zunächst zu Ende mit diesem schönen Text. Die Begnadete, die aus sich selber nichts durch Gottes Güte aber alles ist. Noch einmal die Worte des Magnificat. Selig werden mich preisen alle Geschlechter, denn der Herr hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. So zielt also die Marienverehrung am Ende auf die Anbetung Gottes. Das hat sie in ihrem Leben beispielhaft verwirklicht, Patricia. Ihr Bild steht uns vor Augen und wir können uns, ich meine, es können sich auch Jugendliche an ihr orientieren.
Ja, wie wir schon gesagt haben, sie hat Gottes Aufgabe angenommen und das ist, wir können sie auf jeden Fall als großes Vorbild sehen. Sie hat ihr Ja-Wort zu Gott ausgesprochen und das ist ganz wichtig. Sie hat nie Bedenken gehabt oder gezweifelt, hat ihn angenommen und ja, ihre Aufgabe angenommen und sich alle Mühe gegeben, sie so gut zu erfüllen wie möglich.
Wenn man das bedenkt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann wird die Marienverehrung verständlich. Sie lebt es uns vor und unzählige haben sich bereits an ihr orientiert. Aber noch einmal zurück zu dem heilsgeschichtlichen Zusammenhang, den wir zu meiner großen Freude eben auch in dem evangelischen Text gefunden haben. In Braunschweig, das liegt in der Diözese Hildesheim, aus der ich komme, in Braunschweig gibt es in einer Kirche, in der Heiliggeistkirche, eine moderne Plastik, von der ich ein wenig erzählen muss. Da wird Christus, der Gekreuzigte, gezeigt, aber seine Arme sind wie zu einer Umarmung nach vorn gebogen und an ihn gelehnt ist eine weibliche Gestalt. Die Leute, die diese Bronzeplastik betrachten, sagen, das ist Maria unter dem Kreuz. Der Künstler selber, Toni Zenz, hat dieses Bild anders genannt. Er sagt, das ist Christus und die Kirche. Recht haben sie beide, denn unter dem Kreuz, da stellt Maria die Kirche dar. Da steht sie für uns alle. Sie vertritt die Kirche. Und Christus, der göttliche Bräutigam, umarmt sie am Kreuz. Das ist nicht nur eine schöne Erfindung, so die Szene unter dem Kreuz zu deuten, denn am Ende hat es der Herr selber ja so ausgedrückt. Er sagt zu Johannes, der als einziger der Jünger unter dem Kreuz stehen geblieben ist, siehe da deine Mutter. Er ist der Einzige und mit ihm sind wir wieder alle gemeint. Wir sollen aufschauen zu Maria und Christus selbst sagt uns, siehe da deine Mutter. Es ist eine großartige Sache, dass die Erlösung der Menschheit, das Heil, nur durch den einen Sohn Gottes, Jesus Christus, bewirkt ist. Aber wir können ja auch einmal zurückfragen, Patricia, auch Jugendliche, meine ich, müsste das doch interessieren, dass dieses Heil von Christus erworben, aber stellvertretend für uns alle angenommen ist von einer Frau, die unter dem Kreuze stand, nämlich von Maria. Da wird sie uns doch noch einmal in einer ganz besonderen Weise zur Mutter.
Ja, auf jeden Fall. Es zeigt auch, dass wir uns an Maria wenden können in schwierigen Zeiten, dass auch sie immer für uns da sein wird.
Es ist ungeheuer bedeutungsvoll, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir diese Szene unter dem Kreuz noch einmal miteinander bedenken. Ein Künstler stellt sie dar wie eine bräutliche Umarmung. Der Gekreuzigte wendet sich der Menschheit zu, schenkt uns die Erlösung. Es ist die letzte Stufe seines Hinabsteigens in die Sphäre der sündigen Welt. Er identifiziert sich, er solidarisiert sich auch mit dem verlassensten Menschen, während er am Kreuz hängt. Aber das ist zu verstehen als eine Umarmung. Christus, der göttliche Bräutigam, die Kirche, also wir alle, seine Braut. Dargestellt durch Maria. Diese Zusammenhänge, liebe Brüder und Schwestern, müssen wir immer wieder neu betrachten, wenn wir über die Marienverehrung sprechen. Das ist nicht nur ein Anlass, in große Begeisterung auszubrechen, einzustimmen in die schönen Marienlieder, Wallfahrten mitzumachen oder mit Freude mitzuerleben, wie in der Welt die Verehrung der Gottesmutter steigt. Denn da wird nicht ein Mensch verehrt, weil er ein Superstar war, sondern weil er in dem Heilsplane Gottes einen ganz besonders wichtigen und großartigen Platz hat. Und auch, weil er in voller Freiwilligkeit und Eindeutigkeit eingewilligt hat in die Pläne Gottes. Marienverehrung ist also keineswegs eine Sache, neben der Bibel oder außerhalb des überlieferten Glaubens. Wir können sagen, Maria hat in der Bibel einen vorzüglichen Platz. Sobald man genau hinschaut, erkennt man, dass Gott sie zu einem auserwählten Werkzeug gemacht hat. In unserem Büchlein Glauben ist schön, nachdem wir uns hier richten in unseren Sendungen, trägt die heutige Sendung die Überschrift »Eine Frau öffnet sich für Gott. Eine Frau öffnet sich für Gott. Und hier wird die Sache noch einmal beispielhaft und hier möchte ich Patricia noch einmal ins Bild bitten in unserer Sendung. Ein Mensch öffnet sich für Gott. Was heißt denn das? Sich öffnen für Gott. Ich meine, dein Vorschlag, Maria als Beispiel zu betrachten, auch für Jugendliche, kriegt hier noch einmal einen neuen Grund.
Ja, genau. Hier kann man eigentlich immer nur wiederholen, was wir schon gesagt haben, dass man Gott annimmt, seine Aufgaben annimmt und dass Gott auch immer für uns ein offenes Ohr hat. Maria hat das alles erkannt und auch getan.
Wie oft gibt es Menschen, die sich in sich verschließen? Manchmal auch fromme Menschen, bei denen sich alle Gedanken und Wünsche und auch alle Sorgen um die eigene Person drehen. Was sollte man denen denn sagen in unserem jetzigen Zusammenhang?
Ja, sie wissen, dass sie sich immer an jemanden wenden können. Und zwar nicht nur an Gott, sondern auch an Maria, weil sie für uns spricht. Sie ist Fürsprecherin für uns, für unsere Sorgen und Gedanken.
Und wir könnten sagen, schau doch auf Maria. Dreh dich nicht nur immer um deine eigenen Sorgen, sondern lies an ihr und ihrem Leben einmal ab, wie man das machen kann, wenn man in Sorgen, Nöten steckt. Wir müssen doch wohl alle fahnden nach dem Plan, den Gott mit uns hat. Hat er wohl mit dir selber auch einen Plan?
Ja, sicherlich. Ich denke, er hat für jeden von uns einen Plan. Wir brauchen nur alle Zeit, um ihn vielleicht zu erkennen.
Das ist wohl wahr. Den erkennt man nicht auf Anhieb, den entdeckt man nicht sofort. Ich habe auch nicht vom ersten Augenblick, wo ich anfing nachzudenken, schon gewusst, dass ich mal Priester werden würde. Und natürlich weißt du, liebe Patricia, jetzt auch noch nicht, was der liebe Gott mit dir alles mal vorhat. Manchmal spürt man das so ein bisschen. Aber es ist ein wunderbarer Gedanke zu wissen und es an dem Leben der Mutter Gottes ablesen zu können, dass Gott seine Pläne mit uns hat, mit jedem von uns. Wir müssen uns nur für ihn öffnen. Und darum wird diese ganze Geschichte, über die wir heute hier uns unterhalten haben, auch für jeden Einzelnen so wichtig. Es wird uns gewissermaßen zugerufen, schau doch auf Maria. Da klingt ein Mensch sich ein in einen großen Zusammenhang des Heiles, in die Pläne Gottes. Da sagt ein Mensch ja zu dem, was der ewige Gott mit ihm persönlich vorhat. Da wird ein Mensch zum Werkzeug Gottes für die anderen, zum Vorbild. Da wird einer zum Leuchtturm, an dem man sich orientieren kann, um seine Wege zu finden. Da ist es absolut nicht nebensächlich oder überflüssig, die Mutter Gottes zu verehren und ihr ihren Platz in der Frömmigkeit der Kirche zu schenken. Am Ende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das Ganze aber auch eine Sache des Herzens. Wir haben jetzt so viel über Theologie, über biblische Zusammenhänge, über Gründe gesprochen, mit denen man die Marienverehrung rechtfertigen und in den richtigen Zusammenhang bringen kann. Das ist alles wichtig und notwendig. Aber wir haben auch in unserem ganzen Glaubenskurs, in all den Sendungen unter dem Thema Glauben ist schön, immer wieder die Erfahrung gemacht, nicht die bloße begriffliche Theologie ist am Ende entscheidend, sondern dass das Herz mitspricht. Und wie könnte man denn über Maria, die Frau, die uns den Heiland geboren hat, die uns auf diese Weise also das Heil geschenkt hat, wie könnte man denn von ihr sprechen, ohne dass das Herz gewonnen wird? Darum ist auch nichts einzuwenden gegen all die vielen schönen Marienlieder. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. Warum sollen wir da nicht einstimmen, und zwar ohne jeden Vorbehalt? Darum müssen die Maialtäre mit Blumen geschmückt werden, über und über. Darum müssen die großen Marienprozessionen und Wallfahrten stattfinden. Und darum muss es uns auch gelingen, junge Menschen im Laufe der Zeit wieder für diese Marienverehrung zu begeistern. Das ist nicht irgendeine mehr oder weniger nebensächliche Stimmungsmache, sondern da wird das Herz in der Tiefe getroffen und entflammt. Wie schön, wenn es uns gelingt, die Marienverehrung wieder zu entflammen in den Herzen vieler Menschen. Mal ein bisschen sich anstecken zu lassen von der Begeisterung, die schon von der Bibel kommt. Siehe, selig preisen werden mich alle Geschlechter, denn der Herr hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.